Hallo und herzlich willkommen zu Zins und Zaster, dem OnVista-Podcast rund ums Thema Zinsen und Anleihen. Mein Name ist Georg Buschmann und ich leite die Redaktion bei OnVista. Nachhaltiges Investieren liegt immer noch im Trend. Ja, immer noch, denn die Aktien aus dem Bereich erneuerbare Energien haben schwere Zeiten hinter sich. Trotzdem ist zum Beispiel ein ETF auf Aktien des erneuerbare Energien-Sektors bei uns, bei OnVista, noch immer einer der meistgesuchten ETFs. Was viele aber nicht wissen, nicht nur mit Aktien kann man nachhaltig investieren, sondern auch mit Anleihen. Wir schauen uns deswegen heute einmal an, was nachhaltig beim Investieren eigentlich genau bedeutet, wie Green Bonds funktionieren und was du von einem Investment erwarten kannst. Und dafür habe ich mir heute einen externen Gast eingeladen. Sie ist studierte Volkswirtin und hat das Thema nachhaltige Geldanlage bei der Bundesbank betreut, bevor sie das Frauenfinanzportal Female Finance Forum gegründet hat. Herzlich willkommen, Claudia Müller.
Vielen Dank.
Ja, Frau Müller, wir sprechen ja heute über nachhaltiges Investieren am Anleihemarkt. Aber bevor wir sozusagen reingehen in die Details der ganzen Thematik, können Sie vielleicht einmal kurz erklären, was bedeutet nachhaltig beim Investieren eigentlich? Das ist ja so ein etwas weit gefasster Begriff.
Genau, das ist auch eigentlich die große Problematik bei dem ganzen Thema. Denn im Zweifelsfall haben schon wir beide unterschiedliche Gedanken oder Vorstellungen oder eben Definitionen, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Das heißt, und es ist auch kein geschützter Begriff. Im Prinzip kann jede Person oder auch jedes eben Finanzprodukt sich hinstellen und behaupten, es sei total nachhaltig. Und wir kommen so langsam dahin, dass man das dann auch belegen muss. Aber eben, wie gesagt, es ist kein geschützter Begriff. Generell versteht man darunter die ökologisch-soziale Nachhaltigkeit. Das heißt, ein Aspekt, der ohnehin immer gewährleistet sein muss, ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit. Das ist etwas, was auch viele Menschen unter dem Thema Nachhaltigkeit verstehen. Es muss irgendwie langfristig eben tragfähig sein. Das muss aber ja bei Investitionen ohnehin der Fall sein. Wir reden übers Investieren, nicht übers Spenden oder so, ne? Das ist ja eine ganz andere Zielsetzung. Das heißt, das ist ohnehin Grundlage, notwendige Grundlage. Und dann kommen aber normalerweise so die drei sogenannten ESG-Kriterien mit dazu. Das heißt Environmental, Social und Governance. Es geht also um Umwelt, um Soziales und um gute Unternehmensführung. Ein Level höher redet man häufig von der Generationengerechtigkeit. Das heißt, bei Nachhaltigkeit geht es darum, dass zukünftige Generationen nicht schlechter gestellt sind als gegenwärtig Lebende. Und das ist ja ein Aspekt, den wir beispielsweise beim Klimawandel häufig sehen, dass eben argumentiert wird, wir zerstören gerade den Planeten, zukünftigen Generationen wird es schlechter gehen als heute Lebenden. Aber weil das so schwer greifbar ist, hat man dann eben diese ESG-Kriterien eingeführt, die das Ganze eben ja konkretisieren. Das heißt, bei Umwelt geht es eben um Umweltschutz, um Klimaschutz, um Anpassung an den Klimawandel, Kreislauf, Ressourcen, Schonung und so weiter. Bei Sozialem geht es zum Beispiel um Menschenrechte, keine Kinderarbeit, keine Zwangsarbeit, keine Diskriminierung, Weiterbildung und solche Sachen. Und das G in den ESG-Kriterien steht eben für Governance, beziehungsweise eben gute Unternehmensführung. Da geht es zum Beispiel um Maßnahmen gegen Korruption oder Geldwäschevermeidung und eben Steuerehrlichkeit, also so alle Sachen, die eben mit dem Unternehmen als Ganzem zu tun haben. Und die fallen darunter. Das heißt, das sind so die Kriterien, die man da häufig als Standard findet.
Ja, wir wollen uns heute ein bisschen auf das E in ESG fokussieren. Ich habe mal in Vorbereitung auf die Folge ein bisschen rumgeschaut. Ich glaube, die Bundesrepublik Deutschland begibt seit 2020 sogenannte Green Bonds. Vielleicht können Sie uns da mal kurz erklären, was damit eigentlich gemeint ist.
Genau, also damit ist gemeint, im Prinzip ist ja ein Bond, eine Staatsanleihe, sowas wie ein Kredit an den Staat. Und damit wird dann einfach gesagt, dass der Staat mit diesem Geld, das er dort aufnimmt am Markt, eben bestimmte Projekte finanziert. Und wenn es ein Green Bond ist, dann geht es eben darum, nur Projekte zu finanzieren, die irgendetwas mit Umwelt eben zu tun haben, also in irgendeiner Weise green sind. Und das ist ganz spannend, weil Deutschland da wirklich auch ein bisschen mit gekämpft hat. Deutschland war relativ spät, was die Auflage von Green Bonds betrifft, weil es immer sehr stark darauf fokussiert ist auch, dass unsere Geldaufnahme neutral sein muss. Also der Staat darf sich sozusagen von den Geldgebern nicht vorschreiben lassen, was er mit seinem Geld macht. Hat historische Gründe, ist in unserem Grundgesetz verankert oder in der Verfassung, ist in unseren Gesetzen verankert. Und Und hat natürlich auch sehr viel Sinn. Aber das heißt eben, mit so einem Green Bond sagt der Emittent, in diesem Fall dann wäre das eben Deutschland, dass er damit nur grüne Projekte finanziert.
Also zum Beispiel Radwege, Ausbau, Verkehrsumbau in Richtung weniger CO2-Ausstoß, solche Geschichten.
Genau. Also Staaten finanzieren ja häufig Infrastruktur. Das heißt dann genau diese Sachen, den Bereich der erneuerbaren Energien ausbauen, Radwege ausbauen und so weiter, damit wir eben insgesamt zu mehr Klimaschutz kommen.
Okay, ich würde gerne mal über die zwei Seiten dieser ganzen Geschichte sprechen. Nämlich zum einen hat ja die Bundesrepublik auch ein ganz handfestes finanzielles Interesse dran, oder? Weil Green Bonds tatsächlich weniger Rendite abwerfen, oder?
Genau, also bei den Green Bonds ist es tatsächlich so, dass die einfach für den Staat nochmal günstiger sind, weil die Nachfrage so hoch ist. Das heißt, da sieht man dann eben auch schon, dass viele InvestorInnen wirklich danach suchen, ganz gezielt. Und für den Staat ist das natürlich sehr vorteilhaft. Je mehr Nachfrage,
umso wie hoch ist so der Unterschied ungefähr?
Da erwischen Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß. Das weiß ich gar nicht so genau. Bei den Aktien kann ich es Ihnen relativ genau sagen. Bei den Anleihen weiß ich es nicht.
Okay, aber es gibt auf jeden Fall für den Staat sozusagen einen Vorteil, Green Bonds zu begeben, weil sie weniger Coupon am Ende bezahlen müssen, beziehungsweise die Coupons sind ja, glaube ich, mit normalen Staatsanleihen gleich, aber der Verkaufskurs ist dann höher.
Genau.
Und als Anleger gibt man sozusagen, man gibt ein bisschen Rendite ab und kriegt dafür das gute Gewissen, dass man mit seinen Investitionen grün und nachhaltig unterwegs ist. Wie stellt man das denn tatsächlich am Ende des Tages sicher? Weil man kann ja viel erzählen, am Ende des Tages muss aber ja irgendjemand sicherstellen, dass das Geld tatsächlich in Projekte fließt, die einen positiven Klimanutzen zum Beispiel haben.
Das ist wirklich, also da, eigentlich müssen wir schon einen Schritt früher anfangen, nämlich auch da wieder die Frage, was definieren wir denn als grün in irgendeiner Weise? Wenn Sie zum Beispiel sagen, okay, ich nehme nicht nur deutsche Staatsanleihen, sondern vielleicht europäische oder so, dann haben Sie ganz viel französische Staatsanleihen mit drin und der französische Staat definiert Atomenergie beispielsweise als grün. Das heißt, dann haben Sie mit Sicherheit eben auch viel französische Energieunternehmen in irgendeiner Weise mit da drin und finanzieren dann eben die französische Atomenergie, wo man argumentieren kann, eben in beide Richtungen, ist das jetzt grün oder nicht. Und es gibt mittlerweile einige Zertifizierer, die eben wirklich dann auch analysieren, was wird denn mit dem Geld tatsächlich gemacht. Also beispielsweise gibt es das Forum Nachhaltige Geldanlagen, was einfach wirklich ganz konkret reinschaut, was passiert mit meinem Geld. Es gibt andere eben auch so Rating-Anbieter, gerade für institutionelle InvestorInnen, die dann da einfach sich die Daten auch tatsächlich kaufen können. Und vom Prinzip her...
ISS hatte ich, glaube ich, gesehen, das ist ein Stimmrechtsberater. Also daher waren sie mir ein Begriff, die, glaube ich, auch solche Zertifizierungen anbieten.
Ganz genau. Die sind auch einer von den Großen in dem Bereich. Und da ist es natürlich so, letztendlich hat der Staat die Hoheit darüber, was er mit seinem Geld macht. Das ist ja vielleicht auch ganz gut, aber man sieht eben auch immer wieder diesen Nachfragedruck. Das heißt, wenn der Staat mehrfach, wir hatten es ja vorher schon, die grünen Green Bonds sind stärker nachgefragt als die klassischen Bonds. Und wenn der Staat aber jetzt mehrfach da einfach im Prinzip seine InvestorInnen hinters Licht führt, dann bekommt er da natürlich ein massives Problem. Das heißt, der Wirt hat auch ein eigenes Interesse daran, das tatsächlich dann so nachhaltig zu gestalten, wie er es vorher behauptet.
Also ganz konkret funktioniert es ja, glaube ich, so, dass man guckt, welche Ausgaben im Staatshaushalt sind grün oder erfüllen die bestimmten Kriterien. Und das wird dann zugeschlüsselt der Kreditaufnahme über grüne Anleihen des jeweiligen Staates, also der Bundesrepublik zum Beispiel.
Ganz genau. Genau, man macht im Prinzip...
Man hat ja am Ende ein bisschen das Problem, dass der Staats... also das, was der Staat an Geld zur Verfügung hat, ein großes Becken ist. Und damit natürlich alles Mögliche finanziert wird, aber es nicht so super sauber zu trennen ist. Und deswegen macht man sozusagen dieses theoretische Konstrukt, oder?
Genau, man macht dieses theoretische Konstrukt und das ist aber auch einer der großen Kritikpunkte. Denn es wird häufig gesagt, naja, aber das sind ja Projekte, die ohnehin finanziert worden wären. Warum hat er jetzt dieses Vehikel der Green Bonds, mit dem er einfach nur noch mal günstiger Geld kriegt, um dann aber dieselben Radwege zu finanzieren, die ohnehin geplant waren? Ne? Das ist so. Das heißt,
teilen Sie denn diese Kritik?
Jein, also ja, in Teilen schon. Ich meine, ich finde es wichtig, aber, also dass Radwege finanziert werden zum Beispiel. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir einfach nicht nur den Status quo bewahren, denn der Status quo reicht uns ja nun mal anerkannterweise nicht aus, sondern wir müssen mehr machen, wir müssen besser werden. Das heißt, wir müssen neue Dinge irgendwie finanzieren und andere Dinge weniger finanzieren. Und deswegen gibt es auch diese Forderung, dass eben wirkliche nachhaltige Geldanlage und gerade auch im Bereich der Green Bonds eben das Konzept der Additivität benötigen. Das heißt, es sind zusätzliche Projekte. Es sind nicht einfach nur die bestehenden Radwege, die gepflegt werden, sondern es sind neue, die ausgebaut werden. Und nicht einfach nur, um die bestehenden am Laufen zu halten. Das wiederum ist genau dann die Problematik mit dem großen Becken, das Sie gerade erwähnt haben. Das heißt, wir können den Staat dann nicht, wir können ihm nicht wirklich auf die Finger schauen. Wir können immer schauen, wofür hat er das Geld ausgegeben. Aber ob das jetzt mein einer Green Bond war oder ob das irgendein anderer Bond war, das wissen wir natürlich hinterher nicht mehr, denn alles fließt ins selbe Becken.
Ja, ganz genau. Ich würde ganz gerne noch darüber sprechen, wie man als Anleger konkret investieren kann, wenn man das möchte. Vorher natürlich einmal unser Disclaimer, was wir hier machen, ist Information und Unterhaltung, aber keine Anlageberatung. Deswegen, wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, dann macht euch bitte selbst schlau. Weder die Frau Müller noch ich können dafür in irgendeiner Form Haftung übernehmen. Aber trotzdem mal konkret gefragt, wie kann ich denn tatsächlich investieren? Also kann ich als Privater auch direkt in Green Bonds investieren und wie erkenne ich die überhaupt?
Ich kann sowohl in Green Bonds investieren oder ich kann natürlich auch in Green Bond ETFs investieren. Das heißt, entweder ich suche wirklich danach, da gibt es ja ganz gute Plattformen, sei es extra ETF, Just ETF, sonstiges, wenn es jetzt um die ETF-Suche geht oder auch eben, also dass ich einfach wirklich ganz gezielt über die Börse Frankfurt oder so nach eben dann Staatsanleihen suche und dann die Nachhaltigkeit eben anklicke und sage, bitte zeig mir nur die nachhaltigen ETFs oder die nachhaltigen Bonds eben insgesamt. Und dann ist wichtig, dass ich selber nochmal reinschaue. Das ist etwas, was mir niemand abnehmen kann, egal in welcher Form ich jetzt investiere. Das heißt, dann muss ich einmal schauen, ist das, was ich hier gerade vor mir habe, tatsächlich ein Green Bond oder ist es nur ein Bond, der sich irgendwas damit draufgeschrieben hat. ESG screened ist immer so ein schöner Begriff, da denkt man dann super, ESG. Und letztendlich sind da 95% identisch zu einem klassischen Investment. Und dann fragt man sich, okay, wie nachhaltig ist das jetzt tatsächlich?
Also es ist tatsächlich so, dass alle Emittenten auch von unterschiedlichen Ratingagenturen oder Bewertern, externen Bewertern am Ende des Tages klassifiziert werden und man deswegen alles individuell prüfen muss, richtig?
Also ich finde immer jein. Auf der einen Seite ja, wenn man Lust hat, sich wirklich reinzuarbeiten, klar, mach das. Ich finde es total spannend. Ich habe mir das wirklich durchgeguckt. Ich habe mir auch irgendwie die verschiedenen Ratinganbieter angeschaut. Ich habe mir diese ETFs auseinandergenommen und wirklich reingeguckt, welche Unternehmen sind da drin, beziehungsweise eben welche Staaten, was heißt denn das eigentlich, Frankreich, Deutschland und so. Wenn ich das nicht beruflich machen würde, ganz ehrlich, würde ich das im Zweifelsfall eher nicht machen. Es hat nicht nur Spaß gemacht, 500 Unternehmen zu recherchieren und zu analysieren und so. Das heißt, dann kann man eben auch sagen, okay, ich vertraue zum Beispiel Stiftung Warentest oder dem Forum Nachhaltige Geldanlagen oder eben guck mal bei Morningstar oder ISS, was die denn so sagen und konzentriere mich darauf und verlasse mich einfach auf die Siegel, die es da draußen gibt. Es ist ein bisschen wie beim Bereich der Lebensmittel zum Beispiel. Wir haben 5 verschiedene Siegel. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Wenn eins davon drauf ist, bin ich als Konsumentin eigentlich schon glücklich. Wohingegen Leute, die sich in dem Bereich spezialisieren, die wissen natürlich genau, dass das eine Siegel besser ist als das andere. Und da würde ich dann eben als Investorin schauen, okay, was ist denn eigentlich meine Zielsetzung, mein Anspruch? Und wie gesagt, ich habe es gemacht, andere machen es vielleicht nicht. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ein Aspekt, den ich einfach nochmal mit in den Kopf werfen würde, ist nämlich der Aspekt, gerade wenn ich zum Beispiel nicht die einzelne Staatsanleihe kaufe, vielleicht auch, weil ich sage, die Stückelung ist mir zu groß oder was auch immer, sondern ich gehe auf einen ETF und nehme dann vielleicht nicht nur Bundesanleihen, sondern global, sag einfach bitte, gib mir Investment-Grade-Staatsanleihen nachhaltig. Dann würde ich gerne einfach nur als einen weiteren Gedanken in puncto Nachhaltigkeit, nicht die grüne Nachhaltigkeit, sondern vielleicht dann die soziale Nachhaltigkeit oder so mit einwerfen. Man gibt ja über Staatsanleihen quasi dem jeweiligen Staat einen Kredit. Und für mich war es tatsächlich augenöffnend, als ich dann mal überlegt habe, möchte ich eigentlich einem Staat einen Kredit geben, der die Todesstrafe noch praktiziert? Und das habe ich für mich dann ausgeschlossen und damit sind extrem viele Staaten einfach weggefallen. Das heißt, also das, deswegen sage ich das einfach
Staaten nur Staaten oder mal. ETFs? Also überall, naja, wo US-Anleihen drin sind, wer dann ja raus. Das ist, glaube ich, der
Genau, der das Punkt. Ist sozusagen, genau, das ist der Punkt. Das heißt, eben da das Thema so Menschenrechte, dann bleibt einem gar nicht mehr so viel übrig. Und dann noch die Nachhaltigkeit. Und ich finde, das ist aber ja auch ein Vorteil. Es wird immer argumentiert, die Nachhaltigkeit macht das ganze Thema noch mal komplexer. Ich finde das Gegenteil. Die Nachhaltigkeit sorgt dafür, dass schon mal ganz viele Angebote einfach wegfallen. Kann ich direkt streichen aus verschiedenen Gründen. Und dann ist doch super, den Rest, der noch übrig ist, den schaue ich mir dann im Detail an.
Ja, ich habe mir mal tatsächlich einen Green Bond ETF angeschaut, in dem nicht nur Staatsanleihen drin sind, sondern auch Unternehmensanleihen. Und ein großer Emittent darin war ein Unternehmen, das mir nicht als erstes bei ESG einfallen würde, nämlich Volkswagen. Also man kann immer mal wieder auch in die Zusammensetzung der ETFs schauen und so ein bisschen gucken, was ist da eigentlich drin. Gibt es denn von Ihrer Seite aus, vielleicht um die Folge an der Stelle so ein bisschen abzuschließen, empfehlenswerte ETFs, wo Sie sagen, okay, das entspricht Ihren Nachhaltigkeitskriterien im Bereich Green Bonds oder nachhaltige Anleihen?
Ich finde ja, dass, oder also was ich spannend finde, eben gerade auch bei dem Beispiel VW, immer zu schauen, zum einen, sind die heute noch drin? Denn es ist ja, kommt ja auch immer wieder vor, also auch die Nachhaltigkeitskriterien entwickeln sich ja und werden kontinuierlich strenger eigentlich. Und da ist es, also es könnte sein, dass VW nicht mehr drin ist oder wenn sie drin sind, dann eben auch, um den Übergang zu finanzieren. Das heißt, das sollten wir ja auch nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, dass wir die klassischen Konzerne umwandeln in Richtung nachhaltigere Konzerne. Das ist eigentlich viel besser, als wenn wir irgendwelche kleinen Startups haben, die dann da versuchen, den Markt aufzumischen. Das heißt, wir müssen eigentlich dahin kommen, die großen Tanker zu bewegen. Und ich selber gebe zu, dass ich bei Staatsanleihen oder bei Anleihen generell den Anteil so klein wie möglich halte in meinem eigenen Depot. Und
welchen Anteil halten Sie so klein wie möglich? Den Anleiheanteil?
Den Anleiheanteil. Genau, im Depot insgesamt. Das heißt, ich habe einen relativ hohen Aktienanteil und einen relativ niedrigen Anleihenanteil, den dann aber auch wirklich sicher, das heißt europäische Staatsanleihen und war natürlich in den letzten Jahren nicht nur fröhlich, der Bereich, aber das ist sozusagen das, was ich mache. Ansonsten finde ich es total
spannend. Aber nachhaltige oder grüne Anleihen oder ganz normale?
Ja. Jetzt ich habe mich tatsächlich, Hand aufs Herz. Ich habe mich tatsächlich aufgrund der französischen Atomenergie habe ich mich bewusst für die klassischen Staatsanleihen, also europäische Staatsanleihen entschieden. Bin aber immer wieder am Überlegen und am Analysieren, ob ich das nicht nochmal umändern sollte oder eben ein paar mit dazu nehmen, um das einfach nochmal ausgewogener darzustellen oder um einfach insgesamt das Thema Nachhaltigkeit mehr zu pushen mit meinem Geld.
Okay, jetzt haben Sie gesagt, Sie haben den Anleiheanteil niedrig gehalten. Warum, wieso, weshalb?
Weil ich einfach eine ganz klar langfristige Strategie habe und da die Aktien mir einfach im Schnitt langfristig mehr Rendite bringen. Und das ist das, was ich maximieren möchte. Ich habe im Prinzip einen, also wie gesagt, langfristig beziehungsweise insgesamt Core-Satellite-Modell. Das heißt, ich habe meinen Kern, sind Aktien und Anleihen, ganz arbeitsarm, langweilig ETFs.
Ja.
Hoher Aktienanteil, niedriger Anleihenanteil und dann habe ich noch ein paar Satelliten drumherum und da schwirrt unter anderem auch so ein erneuerbare Energien-ETF mit herum. Deswegen weiß ich, dass die Entwicklung in den letzten Jahren auch dort nicht nur angenehm gewesen ist und eben Einzelaktien und da tatsächlich auch ein paar Unternehmensanleihen, wobei ich insgesamt die Aktien spannender finde. Darf ich das sagen, wenn ich gerade in einem Anleihen-Podcast bin?
Also dürfen, hier darf man alles sagen, oder fast alles.
Okay. Dass
Aktien natürlich für eine langfristige Geldanlage das geeignetere Vehikel sind als Anleihen, das darf man sogar hier sagen. Okay. Frau Müller, dann einmal herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gast waren und uns durch die wunderbare Welt der nachhaltigen Geldanlagen und Anleihen geführt haben und ganz zum Schluss auch noch einen Einblick in Ihre private Geldanlage gewährt haben. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ja, und bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich an dieser Stelle natürlich fürs Zuhören bedanken. Würde mich wie immer sehr darüber freuen, wenn ihr uns einen Like dalasst, den Podcast bewertet, uns abonniert oder uns Kritik, Anregungen, Feedback schickt. Da lautet natürlich die Mailadresse wie immer redaktion@onvista.de. Alles dazu findet ihr auch nochmal unten in den Shownotes. Ja, und damit bin ich für diese Woche raus. Sage vielen Dank fürs Zuhören nochmal und bis zur kommenden Woche.